Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Offenbarung Kapitel 5 und ich lese uns ab Vers 8 bis Vers 14. Das ist der Text, über den wir, ich sag mal nicht eingehend, den wir nicht eingehend studieren werden, sondern er ist einfach zu, da wird zu viel reingepackt, ja, in diesen Text, sondern ich möchte nur mit uns heute den praktischen Aspekt dessen, was hier gesagt wird, ab Vers 8 gemeinsam anschauen. Aber ich möchte den Text zunächst einmal mit uns lesen. Hören wir auf das Wort Gottes. Und als es das Buch nahm, also das Lamm, das Johannes, der Apostel, sieht, ja, wir wissen, er spricht von Jesus. So als Jesus kommt und das Buch nimmt, da fielen die vier Tiere und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und ein jeglicher hatte Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied und sprachen: Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Völkerschaften und hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht und wir werden herrschen auf Erden. Und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und die Tiere und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000, also unzählig in anderen Worten. Und sie sprachen mit großer Stimme: Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Tiere sprachen: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Soweit der Text. So, das, was wir gemeinsam gelesen haben, ist wiederum die Beschreibung des himmlischen Gottesdienstes, den Johannes, der Apostel Johannes, gesehen hat, miterlebt hat. Und ich möchte zwei Bemerkungen machen, bevor wir noch uns den Text anschauen. Erstens muss dem Leser dieses Berichtes und auch des vorhergehenden Berichtes, nämlich in Kapitel 4, etwas bewusst werden, etwas auffallen, ja, nämlich, dass die Anbetung Gottes ein sehr wichtiger, ein sehr wesentlicher Bestandteil der himmlischen Szene ist. In Kapitel 4, wir wissen, der Apostel Johannes wird in den Himmel entrückt und er sieht diese gewaltige Schau, er sieht diese himmlischen Dinge und er beschreibt sie auch bis, lass mich mal gerade sehen, bis Vers 8. Ja, und dann ab Vers 8b, zweite Hälfte des 8. Verses, bis zum 11. Vers, ist ein Gottesdienst. Ja? Er beschreibt zunächst die Szene und dann bricht der Gottesdienst aus unter den Wesen, die dort im Himmel sind. Und in Kapitel 5 ist das ähnlich. Ja? Johannes beschreibt die Dinge, die er sieht und hört. Und dann in Vers 7 sieht er, wie Jesus kommt und das Buch nimmt. Und das alleine ist genug, um einen Gottesdienst wieder, um die Anbetung Gottes anzufangen. So, neben der Beschreibung der himmlischen Dinge ist der Gottesdienst oder die Anbetung Gottes das große Thema dieser beiden Kapitel. Und das gibt uns schon ein bisschen einen Hinweis darauf, wie diese himmlische Welt, was dort alles vor sich geht. Ja, ein großer Bestandteil der Ewigkeit oder dessen, was wir in der Ewigkeit sein was wir machen werden als Kinder Gottes, ist eben Gott anbeten. Und glaub mir, es wird nicht langweilig werden. Das Zweite, was ich erwähnen möchte, ist, dass der Gottesdienst im Himmel nicht politisch korrekt ist. Also politisch nicht korrekt ist, das ist richtig Deutsch. Und schaut einmal, der Apostel Johannes hätte doch jetzt die Gelegenheit gehabt, er ist im Himmel, er sieht diese Dinge, jetzt hätte er die Gelegenheit gehabt, all die anderen Religionsstifter, die es so gab, aufzulisten. Das macht er nicht, er sieht sie nicht im Himmel, die sind woanders. Ihr Lieben, so etwas darf man heute nicht sagen. Ist politisch nicht korrekt. Aber die Bibel kümmert sich nicht um die politische Korrektheit. Die Bibel erklärt uns, wie die Realität wirklich ist. Und wir tun gut dran als Menschen, diese Realität auch so anzunehmen, wie die Bibel uns sie darreicht. Ich möchte eine Illustration hier einfügen. Vor einigen Tagen habe ich einen Abschnitt in einer englischen Zeitschrift gelesen und in diesem Artikel ging es darum, wer denn der Thronnachfolger oder Thronfolger, ja, der englischen Königin, der Queen Elizabeth II. Sein wird. Es hat mich interessiert, ich habe den vollständig gelesen. Wir wissen, Queen Elizabeth II., Die Königin von Großbritannien ist 93 Jahre alt und man macht sich natürlich Gedanken, wer wird sie ablösen auf dem Thron von England? Und natürlich würde man meinen, dass Prinz Charles, ja, ihr Sohn, der rechtmäßige Nachfolger sein sollte. Es gibt da jedoch ein Problem. Es gibt noch mehrere Probleme, aber das ist ein Problem, was Sie angesprochen haben in diesem Artikel. Von dem König oder Königin von England wissen wir, dass sie gleichzeitig auch das Oberhaupt der englischen oder der anglikanischen Kirche ist. Ja? Und deshalb ist einer ihrer Titel Defender of Faith. She is a defender of the faith. Oder im Deutsch Beschützer oder Beschützerin des Glaubens. Einzahl. Ja? Und diesen Titel haben die Könige von England seit dem 16. Jahrhundert, neben vielen anderen, die sie auch haben. So, Prinz Charles, er hat angedeutet, dass, wenn er den Thron von England besteigt, er diesen Titel ändern wird. Er will nicht mehr Beschützer des Glaubens sein, sondern Beschützer der Glauben, Mehrzahl. Er möchte also, wenn er Monarch von England wird, ein politisch korrekter Monarch sein und alle Glaubensrichtungen, alle Religionen seines Landes dann auch beschützen. Nun ja, das hört sich nobel an, nicht schlecht an, diese politische Korrektheit. Aber wenn wir ein bisschen länger darüber nachdenken, das ist ein Unsinn. Das ist logisch unmöglich, das zu sein. Warum? Ganz einfach, weil manche Glauben mit dem Schwert kommen und die anderen bekehren wollen, auch vom anderen Glauben. Und die anderen Glauben oder der andere Glaube, der sagt, wir sollen den Nächsten lieben. So. Wenn der Prinz Charles der Beschützer des Glaubens sein will, der mit dem Schwert kommt, wie kann er gleichzeitig der Beschützer sein des Glaubens, der sagt, du sollst deinen Nächsten lieben? Das ist doch praktisch unmöglich. Das ist ein Paradox. Das ist absurd. Und das ist, worauf ich hinlenken möchte, ihr Lieben. Die politische Korrektheit, wenn sie sich auch ein bisschen schön anhört, ist logisch nicht möglich. Es ist ein Paradox. Und das Schlimme dabei ist, dass heute die Menschen das nicht mehr sehen. Warum? Weil sie nicht mehr mit ihrem Kopf denken, sie denken mit ihren Gefühlen. Oh, das hört sich gut an, es fühlt sich gut an, aber es macht keinen Sinn. Die Menschen heute, die politisch korrekt sein wollen, sie können nicht mehr logisch denken. Und das ist genau, was das Wort uns sagt in Epheser 4, Vers 18. Ihr Verstand ist verfinstert. Sie können nicht mehr logisch denken. Aber wie auch immer. Wir sehen, dass der Himmel, dass der himmlische Gottesdienst politisch nicht korrekt ist. Und wir sehen auch, dass das Geschriebene, es geht hier nicht um irgendeinen König, sondern es geht um den König der Könige, der nicht allen recht machen will. Jesus ist nicht politisch korrekt. Die Textstelle, die wir eben gelesen haben, handelt von dem souveränen Gott, der angebetet werden muss und der den Menschen nicht fragt und auch die Wesen nicht fragt und auch die Engel nicht fragt, passt euch das? Der himmlische Gottesdienst ist also das, was in diesem Text beschrieben wird. Und Johannes erklärt uns, wie dieser Gottesdienst, wie diese Anbetung Gottes praktisch stattfindet. Und diese praktische Seite der Anbetung, das will ich mit uns heute ganz kurz ansprechen, wenn wir uns den Text hier anschauen. So, und erstens sehen wir, dass die Anbetung ohne Verzögerung stattfindet. Ja, sehr wichtig, das einmal zu sehen. In Vers 7 lesen wir davon, dass Jesus kommt, er nimmt das Buch und das ist genug für die Anwesenden, einen Gottesdienst direkt auf der Stelle zur Veranstaltung und in die Anbetung zu gehen. Der Gottesdienst ist nicht geplant, ja im Voraus, sondern ist ein spontaner Ausdruck der Bewunderung aller Anwesenden Jesus Christus gegenüber, der würdig ist. Vor 1,5 Wochen war das gewesen, wieder ein Beispiel von der Königin Elisabeth. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Zeitschrift war, die ich da gelesen habe. Die Königin Elisabeth, die zweite, war zu einem Hausprojekt, das fertig gemacht worden ist, in Südlondon eingeladen, um es einzuweihen. Das ist ein großes Ding, ist etwas Schönes und wo immer die Königin hingeht, öffentlich hingeht, da versammelt sich eine große Menschenmenge, um sie zu sehen, um sie zu begrüßen und so weiter. So, nachdem sie fertig war mit dieser Einweihungszeremonie, hat sie sich an die Menschenmenge gewandt und plötzlich schrie ein kleines Mädchen aus dieser Menschenmenge Folgendes. Sie schrie, Sie sind die beste Königin der Welt. Und die ganze Menschenmenge, die dabei war, sie stimmten in diesen Lob des Kindes ein. Ich weiß nicht genau, was das Protokoll ist, was anständig ist. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Normalerweise darf man nicht sprechen, ja, wenn eine Königin oder König auf einen zugeht, man wartet, bis sie gesprochen hat, ja, und einen herausfordert, etwas zu sagen. Aber diesem kleinen Mädchen hat das, ich denke, das ist das Protokoll, ich weiß es nicht, aber das kleine Mädchen, das hier Lob ihrer Königin zugesprochen hat, das hat sie nicht interessiert, Protokoll, ja. Sie hat ihre Bewunderung, sie hat ihren Lob für die Königin. Es lag ihr am Herzen, das zu tun, einfach ausgesprochen. Und die anderen haben mitgemacht. So etwas kann man nicht planen. Ja, es war eine spontane Kundgebung der Sympathie und eine Anerkennung der königlichen Majestät. Und das, was wir in unserem Bericht lesen, ist auch nicht geplant gewesen, ja, sondern der spontane Gottesdienst der Anwesenden. Sie können es nicht anders, sie müssen Jesus anbeten. So, und hier ist die Frage an uns. Wann und wie beten wir Jesus an? Ja? Ist es nur am Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen hier in der Gnadenbaptistengemeinde für eine Stunde zwischen 9:30 und 10:30 und den Rest der Woche leben, wie wir wollen? Das wäre schlimm, das wäre traurig. Selbst in einer menschlichen Beziehung ist das etwas Unnatürliches, ja. Stellt euch vor, ich will hier eine Illustration gebrauchen. Stellt euch vor, ein Ehepaar, ja, und der Mann geht arbeiten, die Frau bleibt zu Hause und dann am Freitagabend kommt der Mann zurück, die Ehefrau steht vor der Tür, die schaut auf die Uhr, oh, 5 Uhr, Freitagnachmittag, jetzt ist die Zeit, um meinen Mann zu loben. Und dann fängt sie an, ja, dass sie so dankbar ist und froh ist, dass er ein treuer Ehemann ist, dass er so treu arbeiten geht, dass er so treu das Geld nach Hause bringt, dass er rechtzeitig zu Hause ist und, dass er Blumen für sie gekauft hat am Geburtstag, dass er es nicht vergessen hat. Und dann singt sie ihrem Mann noch ein Lied und dann sagt sie noch ein Gedicht und dann schaut sie auf die Uhr, okay, jetzt ist 6 Uhr, komm, lass uns reingehen, wir wollen zusammen essen. Meine Dankbarkeit dir gegenüber ist beendet, ja. Ich übertreibe natürlich, sowas gibt es nicht. Ich sollte nicht sagen, sowas gibt es nicht, vielleicht gibt es sowas, aber das ist doch unnatürlich. Ja? So, warum denken wir, dass Gott mit unserer Anbetung und unserem Gottesdienst, den wir am Sonntagmorgen abspulen automatisch manchmal, zufrieden ist? Das macht doch keinen Sinn. So, wie machen wir es aber? Wie beten wir Gott an? Ihr Lieben, wenn wir in einer persönlichen Beziehung mit Gott stehen, dann ist dieser automatische Gottesdienst ist ein Unsinn. Das gibt's nicht. Dann ist es unser Herzensanliegen, vor Gott zu treten, ihn anzubeten, ihm zu begegnen, in der Gemeinschaft der Gläubigen. Aber da ist mehr. Die Bibel gibt uns einen Hinweis, wie unser Gottesdienst sein soll. Römer 12, Vers 1. Das Wort Gottes sagt uns, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, Schwestern sind auch gemeint, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig und heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das Wort, was gebraucht wird, ist logisch. Logischer Gottesdienst. Warum ist das ein logischer Gottesdienst? Ganz einfach, weil die Dinge, die Römer erklärt von 1 bis 11, das volle Evangelium, der volle Ratschluss Gottes, und manche Dinge sind da drin, die uns nicht gefallen, aber viele Dinge sind gewaltig, die Vorrecht eines Kindes Gottes. Ja? So, wenn wir das verstanden haben, dann ist es nur logisch, dass wir so Gott anbeten. Wie? Durch unser Leben. Das ist der richtige Gottesdienst. Das ist, wie unser Gottesdienst sein soll. Er findet statt, wenn wir praktisch für Jesus leben, in unserem Alltag und nicht nur am Sonntagmorgen, wenn wir uns versammeln. So, ist das die Wirklichkeit in unserem Leben? Das ist die Frage. Und wann wird dieser Gottesdienst in unserem Leben zu solch einer Lebenshaltung? Das Wort Gottes gibt uns die Antwort. Wir brauchen nur weiterzulesen. Vers 2. Es wird gesagt, und passet euch nicht diesem Weltlauf an. Das heißt, das Leben eines Menschen, der zu Gott gehört, der Gott verherrlicht, der Gott preist durch sein Leben, wird anders sein. Wird anders sein. Sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist an Gläubige gesagt, nicht an die Welt. Verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wie geschieht das? Wir wissen das, es geschieht durch das Studieren, Lernen des Wortes Gottes. Das ist, wie unsere Sinne verändert werden. Das ist es, wie unser Wesen dann auch verändert wird. So, unser Wesen, unser Denken muss mehr und mehr durch das Wort Gottes geläutert sein. Und wenn das Denken, wenn unser Wesen, wenn unser ganzes Sein tatsächlich mit dem Wort Gottes durchdrängt ist, dann werden wir automatisch zur Ehre Gottes leben wollen. Warum? Weil wir ihn lieben. Weil das logisch ist, dass wir Gott anbeten von morgens früh bis abends spät, weil wir verstanden haben, wie gut wir es haben. Ja, wie gewaltig dieser Gott ist. Heilig, heilig, heilig. Unser ganzes Leben wird ein Gottesdienst sein. Wir sehen also in dem Worte Gottes, es geht in einem Gottesdienst, es geht in einer Anbetung Gottes nicht so sehr, sage ich mal, ja, um das Rezitieren eines schönen Gebetes, schönes, ja, wo alles grammatisch richtig ist. Ich bin sowieso, gehöre nicht dazu, ich mache viele grammatischen Fehler, aber das ist nicht wichtig. Wenn die Grammatik des Herzens stimmt, ja, dann ist die Grammatik nicht so bedeuten. Natürlich ist es schön, wenn man grammatisch richtig spricht, aber das andere ist viel wichtiger. So, es geht nicht um ein schön, nicht in erster Linie um ein schön rezitiertes Gebet oder ein schön gesungenes Lied oder ein Gedicht oder was auch immer, ja, das wir am Sonntagmorgen vorbringen. Es geht um ein praktisches Leben, das wir zur Ehre unseres Heilandes Jesus leben. Und wir brauchen uns nur Jesus anzuschauen. Hat Jesus je gesagt, heute ist Sabbat, heute gehe ich einmal zur Synagoge und dort werde ich Gott, meinen Vater, ehren? Nein, das Ehren seines Vaters im Himmel war sein Leben, seine Lebenseinstellung von morgens früh bis abends spät. Und Jesus sagt, deinen Willen tue ich gern. Und genauso müssen auch wir leben als Menschen, die in Jesus Christus sind und Gott, den Vater, durch Jesus dann auch in dieser Weise kennen. So, die Anbetung findet ohne Verzögerung statt, sehen wir an dieser Stelle. Zweitens, die Anbetung ist perfekt. Naja, wir sagen ja klar, es ist perfekt, es ist ja auch, findet ja auch im Himmel statt, ja, ja. Aber was macht diese Anbetung das aus? Was sagt uns Johannes? Was geschieht praktisch? Ja, was bringt diese Perfektion zum Ausdruck? Was geschieht? Wir sehen, dass Leib und auch die Seele in der Anbetung Gottes mit einbegriffen ist. Und das Erste, was ich betonen möchte, ist natürlich, nicht natürlich, aber ich möchte nur sagen, es ist der Leib, ja, der mit einbegriffen ist. Wir lesen, und als er das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Vers 14 erwähnt es noch einmal, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an den, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist eine sehr, ich sag einmal, vielsagende Beobachtung, die wir machen, studierend die 24 Ältesten in der Offenbarung. Sie werden insgesamt 11-mal erwähnt in der Offenbarung, im Brief der Offenbarung, und 5-mal allein in Kapitel 5. Und fast jedes Mal, 99,9%, wenn sie erwähnt werden, werden sie als solche dargestellt, die Gott anbeten. Und nicht nur das. Jedes Mal, wenn gesagt wird, sie beten Gott an, wird auch ihre Körperhaltung beschrieben. Sie fallen auf ihr Angesicht. Das ist interessant, das ist faszinierend. So, das ist die Körperhaltung der 24 Repräsentanten der Gemeinde in der Anbetung Gottes. Sie fallen auf das Angesicht vor Gott. So, wir fragen uns, naja, was bedeutet das für uns? Bedeutet es für uns, dass wir auch niederfallen sollen in unserem Gebet? Ihr Lieben, nicht unbedingt. Aber schaden würde das nicht. Das würde nicht schaden. Aber die Realität ist diese. Realität ist die folgende. Und das wissen wir auch. Jedes Mal, wenn im Alten Testament davon berichtet wird, dass ein Mensch einer Gottesoffenbarung, Gott selbst begegnet, ob es nun Abraham ist, ob es Moses ist, Josua, wer auch immer, wenn sie Gott begegnen, das ist, was sie als allererstes machen, erkennend, dass es Gott ist. Sie fallen auf ihr Angesicht. Ja? Das ist die korrekte Haltung des Geschöpfs vor seinem Schöpfer. Ist nicht andersrum. Und genauso ist es auch mit Jesus, interessanterweise. Wenn ein Mensch, wir lesen das in den Evangelien, wenn ein Mensch wirklich erkennt, wer Jesus wirklich ist, er bleibt nicht stehen, er fällt auf sein Angesicht. Wir sehen das zum Beispiel in den Weisen aus dem Morgenland, die kommen. Matthäus 2, Vers 11 berichtet uns, und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und beteten ihn an. Das muss man sich mal vorstellen. Simon Petrus, er war fischen gewesen, ein Wunder geschieht, Jesus ist mit auf dem Boot. Simon erkennt, er weiß ganz genau, wer dieser Jesus ist. Er fällt nieder Lukas 5, Vers 8. Als aber Petrus es sah, als er gesehen hat, was Jesus tun kann, fiel er zu Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Ihr Lieben, in Jesus Christus manifestiert sich Gott selbst. Er ist Gott. Es ist nur natürlich, dass der sündige Mensch vor Jesus niederfällt, erkennend, wer Jesus wirklich ist. Nun, wir wissen aber aus dem Bericht der Evangelien, dass nicht jeder das gemacht hat. Ja? Nicht jeder ist runtergefallen auf sein Angesicht und hat Jesus angebetet. Und warum nicht? Ganz einfach. Weil, und das sagt uns das Wort auch, ja, der Verstand des Menschen ist verfinstert und Jesus in seiner Entäußerung, Jesus in seiner Liebe diesen Menschen gegenüber, obwohl er Gott ist, er hätte die Menschen, die ihn angegriffen haben, die Menschen, die vor ihm niedergefallen sind, er hätte sie zerquetschen können, zermalmen können, macht er nicht. Er weiß genau, wie verblendet die Menschen in ihrer Sünde sind. Er weiß es ganz genau. Aber die richtige Haltung ist eben die, die wir bei Petrus sehen, die wir bei den Weisen aus dem Morgenland sehen und die wir auch bei dem besessenen Menschen von Gadara sehen. Es ist ja so, und das wissen wir auch, dass die okkult belasteten Menschen, die deren Leib eine Wohnung ist für böse Geister oder Dämonen. Sie haben eine Sicht für die geistliche Realität, die ein normaler Mensch nicht hat. So, wenn Jesus diesem Menschen begegnet und auf diesen Menschen zugeht, was passiert? Er fällt nieder. Ich möchte das lesen aus Lukas 8, Vers 28. Es steht geschrieben, als er aber Jesum sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? So, deshalb wundert es uns überhaupt nicht, dass die 24 Ältesten in ihrem Ewigkeitsleib nach ihrer Verherrlichung, wissend genau, wer Jesus Christus ist, dass sie vor ihm niederfallen in der Anbetung. Das ist die normale Reaktion eines Geschöpfes vor seinem Schöpfer. So, was bedeutet das für uns heute? So, wie ist unsere Haltung, wenn wir zum Beispiel Jesus im Gebet begegnen, ja? Wie ist unsere Haltung des Herzens? Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wie ist die Körperhaltung? Ja? Ich merke es bei mir oft, dass ich unbewusst, wenn wir zum Beispiel ein Lied singen, heute auch, ist mir genauso passiert. Wir singen das Lied Heilig, Heilig, Heilig. Es ist eigentlich ein Anbetungslied Gott gegenüber. Und eine Hand, weil ich nicht weiß, wohin mit der Hand, geht automatisch in die Tasche. Das ist nicht richtig. Das gehört sich nicht. Und sobald ich das merke, kommt die Hand wieder raus und dann halte ich wieder mit zwei Händen das Liederbuch. Ja? Und wisst ihr, ich habe meine Probleme mit Menschen, die Gott anbeten wollen, die zu Gott kommen im Gebet, aber ihre Hände sind in den Taschen. Ich verstehe das nicht. Wie kann das sein, dass wenn ein Mensch, wenn ich wirklich verstanden habe, wer Jesus Christus ist, dass ich meine Hände in der, ich begegne doch meinem Boss nicht mit den Händen in der Tasche? Oder sollte eigentlich nicht? Manche denken, oh ja, das ist zu altmodisch, das ist kleinkariert, wer weiß nicht was. Aber ich kann das nicht verstehen, wie man dem souveränen Gott begegnen kann, anbetend begegnen kann, mit den Händen in der Tasche. Ist mir ein Rätsel. Eigentlich, wenn wir es doch verstanden haben, wer Jesus Christus ist, wir müssen vor ihm niederfallen. Ich habe das einmal gesehen, wie ein Prediger vor der ganzen Gemeinde, es war eine ganz große Gemeinde, wie er, bevor er mit der Predigt angefangen hat, sagte, jetzt will ich mit uns gemeinsam beten. Und die Gemeinde stand auf und er ging auf die Knie. Und weil man das nicht kennt, dann denkt man, naja, was passiert jetzt? Ja. Aber als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, das ist richtig. Wenn dieser Prediger verstanden hat, wer Jesus Christus wirklich ist und wer er ist, der wird nicht nur auf den Knien sein, er wird vor Jesus Christus liegen. Und ich habe nur gehofft für diesen Prediger, dass er es verstanden hat und dass er aus Liebe und Achtung und Ehrerbietung Jesus gegenüber auf seine Knie gegangen ist und nicht vor den Menschen gekniet hat, damit sie denken, oh, wir haben einen frommen Pastor. Die Bibel ist eigentlich auch in dieser Richtung, sie gibt uns eine Antwort. Ja, sie gibt uns eine Hilfe, wie unsere Körperhaltung sein sollte, wenn wir Gott anbeten. In 1. Timotheus 2, Vers 8 sagt das Wort Gottes. Wir sagen, jeder Buchstabe ist das Wort Gottes, jede Aussage ist das Wort Gottes. Das verstehen wir, es ewig bleibend. Folgendes wird gesagt, ich will nun, dass die Männer an jedem Orte beten. Das ist schon eine wichtige Aussage. Männer, die nicht beten, die haben ein Problem. Ja, die gehorchen dem Worte Gottes nicht. Ich will nun, dass die Männer an jedem Orte beten, indem, so hier wird gesagt, wie sie das tun sollen, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und ohne zweifelnde Überlegung. So, wenn wir schon aus, ich sag mal, praktischen Gründen oder auch aus Altersgründen auf unser Angesicht nicht unbedingt fallen können vor Jesus. Das ist eigentlich, was wir machen können. Unsere Hände aufheben, wenn wir beten. Das hat nichts mit Charismatikern zu tun, sondern das ist biblisch. Aber dann muss zuerst natürlich auch das Herz stimmen, die Beziehung zu Jesus stimmen. Wenn die nicht stimmt, dann brauchen wir unsere Hände nicht zu heben. So, bei dem Anbeten Gottes ist der Leib mit einbegriffen und ebenso natürlich auch unser Gemüt, unsere Seele, die Emotionen sind mit dabei. Ja, wir lesen von einer großen Leidenschaft in unserem Text. Wir lesen von einer lauten Stimme. Mir geht es so, dass das Laute im Gottesdienst mir nicht unbedingt gefällt. Ja, ich bin eher so einer, der die nachdenkliche Stille, das Besinnliche, das mag ich, ja, damit, das ist etwas für mich. Aber hier in dem himmlischen Gottesdienst in Kapitel 5 geht es laut her. Es fängt, wie es scheint, relativ gemäßigt an, ja, mit den 24 Ältesten und den vier lebendigen Wesen, und dann geht es richtig los ab Vers 11. Da kommt eine große Menge der Engel hinzu, und sie fangen an, mit lauter Stimme Gott zu preisen, Gott zu loben. Ich denke, wir können uns das nicht vorstellen. Oder vielleicht ein bisschen vorstellen, wie es war oder sein wird. Ich kann mich erinnern, ich denke, das war 2005, da war ich mit einigen Brüdern zu einer Pastorenkonferenz gewesen in Los Angeles. Und bei dieser Pastorenkonferenz waren 5000 Älteste aus Gemeinden, anwesend gewesen, aus der ganzen Welt. Ja, da waren aus Puerto Rico welche, da waren aus Russland, aus der Ukraine, aus Deutschland waren welche, Kanada und so weiter und so weiter. 5000 Älteste. In dem großen Raum, wo wir uns versammelt haben, da sind, war vielleicht Platz für 3.500, vielleicht 4.000 Leute. Und die anderen mussten sich dann woanders treffen. Und Videoübertragung wurde gemacht in diese Räume. So, das erste Mal, wo ich in dem Saal gewesen bin mit 3.000 Ältesten. Und wir anfingen gemeinsam Gott zu ehren im Lied mit diesen wunderschönen Hymnen. Hymnen sagt man? Lieder. Ihr Lieben, so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Da standen Leute neben mir, die ältesten Männer, die haben aus vollem Hals gesungen zur Ehre Gottes. Und ich dachte, ich hebe ab. Ja, das war ein gewaltiges Erlebnis. Das war herrlich. Nicht zu vergleichen zu dem, was im Himmel eins sein wird, wenn die Engel, ja, die singen können. Nicht wie ich kann nicht mal singen. Aber die können singen. Die singen richtig und die singen laut. Wenn sie einmal, wenn die Engel das Loblied anstimmt zur Ehre Gottes, wow, wir werden mitgerissen. Selbst solche, die nicht singen können, werden singen können. Und ihr Lieben, auch dieser Hinweis, nachdenkend über den himmlischen Gottesdienst, ermahnt uns in unserer Anbetung Gottes, ja, sind wir mit ganzem Herzen dabei. Wenn wir Jesus begegnen, wenn wir ihn loben in dem Singen der Lieder oder im Gebet. Oder sind wir mit den Gedanken woanders? Oh, morgen muss ich das erledigen. Ich habe den Arzttermin, das und das. Wo sind unsere Gedanken? Wo sind wir mit dem Herzen dabei? Ein französisches Sprichwort sagt, eine gute Mahlzeit beginnt mit Hunger. So, wenn man Hunger hat, dann ja, schmeckt einem alles, was so ziemlich alles, was vorgetragen wird oder was auf dem Tisch ist. Wenn man nicht hungrig ist, wenn man satt ist, dann schmeckt auch die beste Speise nicht. Und das ist ähnlich mit dem Gottesdienst. Ja, der effektive Gottesdienst beginnt mit einem Hunger nach Gott, nach der Gemeinschaft mit Gott, mit Jesus Christus und seinem Wort. Manche kommen am Sonntagmorgen und sie können nicht abwarten, bis sie wieder zu Hause sind. Warum kommen sie überhaupt? Ja? Sie verherrlichen Gott in ihrem Alltag nicht und sie können es nicht abwarten, mit der Verherrlichung Gottes aufzuhören im Gottesdienst. Aber es ist anders mit solchen Menschen, die Gott verherrlichen von montags bis Samstag ihr ganzes Leben lang. Sie können es nicht abwarten, mit anderen Gläubigen zusammen Gott zu verherrlichen am Sonntagmorgen. So, Gottesdienst, ihr Lieben, ist nicht das, was wir am Sonntagmorgen tun. Gottesdienst ist das, was wir leben, wie wir leben. Das ist, was die Bibel sagt. Ich muss hier unterbrechen, ich denke, die Zeit ist vorangerückt. Ich kann den letzten Punkt nicht erwähnen. Aber was haben wir bis jetzt gelernt? Wir haben gelernt, dass die Anbetung ohne Verzögerung stattfindet, dass die Anbetung perfekt ist. Das meint, es schließt Leib und Seele mit ein. Und der dritte Punkt war eigentlich, wir sehen, dass die Anzahl der Anbeter steigt, je weiter wir in unserem Bericht vorangehen. Und das ist auch ein Hinweis darauf, dass es ein prophetischer Hinweis darauf, was einst geschehen wird. Wir wissen aus dem Worte Gottes, dass im Moment ist es eine kleine Schar, die Jesus anbetet, aber seinerzeit, ja, wird jedes Knie sich beugen vor Jesus Christus, jede Zunge wird bekennen, ja, dass Jesus Christus der Herr ist. Und das ist das, was wir hier lesen, interessanterweise. So, eine Frage oder manche Fragen entstehen in unserem Verständnis. Welcher Zeitpunkt wird hier angesprochen? Ja, sehr interessant, aber wie gesagt, ich habe keine Zeit jetzt drauf einzugehen. Ich möchte mit der folgenden Ermahnung aber schließen. Ja, wir werden Jesus Christus mehr und mehr anbeten wollen, je mehr, je näher wir ihn kennenlernen. Es ist genau wie mit einer Person. Wenn wir eine Person nicht ausstehen können, sollte eigentlich nicht sein, aber ja, vielleicht geht es so, dass ihr anders seid wie ich, aber manche Personen, man verbringt mit ihnen nicht so gerne Zeit, man merkt, man ist nicht kompatibel. Ja, das ist das Wort. Andere wiederum, die liebt man. Man genießt die Gemeinschaft. Die Stunden gehen zu schnell vorbei, wenn man die Gemeinschaft mit diesen Menschen hat. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn wir erkennen, wer Jesus wirklich ist, wie wunderbar, wie herrlich, wie fantastisch, dann werden wir die Zeit, die wir mit Jesus verbringen, genießen, ob es im Gebet ist oder durch das Lesen des Wortes Gottes oder in der Gemeinde, wenn wir gemeinsam die Lieder zur Ehre Gottes singen, wir werden diese Zeit genießen, weil wir Jesus kennen. Wenn Jesus und der christliche Glaube für uns nur etwas ist, es ist Tradition. Es ist eine schöne Tradition, aber wenn es nur das ist, ja, dann ist der Gottesdienst etwas Vorgespieltes. Dann ist es auch nur Tradition und es hat keine nicht allzu viel, ja, keine Bedeutung richtig für ein Leben. So, die Frage ist, die kennen wir Jesus persönlich? Ist unsere Anbetung diesem Herrn gegenüber etwas, wonach es uns verlangt und nicht, weil wir es tun müssen, weil wir nun zusammengekommen sind als Christen? Ja? Und das ist mein Gebet, ja, für uns als Gemeinde, dass wir Jesus so nah, so vertraulich, so persönlich kennenlernen, dass unser ganzes Leben tatsächlich ein vernünftiger Gottesdienst ist zu seiner Ehre. Amen. Amen, ihr Lieben. Wir wollen uns gemeinsam erheben zum Gebet und auch zum Segensgebet. Dankeschön. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, du bist der auferstandene Herr der Herrlichkeit, du bist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, du bist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Das ist die Realität. Und wir wissen, Herr Jesus, du bist unser Herr, du bist unser Heiland. Hilf uns, dich zu sehen, wer du wirklich bist, dich zu erkennen, wer du wirklich bist, deine Heiligkeit, deine Schönheit, sodass wir gar nicht anders können, als dich anbeten. Nicht nur mit unseren Lippen, sondern mit unserem Leben. Und das wollen wir, Herr Jesus, weil wir dich lieben. Wir preisen dich, wir ehren dich und jetzt wollen wir uns ganz bewusst auch unter deinen Segen stellen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe von den Toten ausgeführt hat, mit dem Blut eines ewigen Bundes unseres Herrn Jesus, der rüste euch mit allem Guten aus, seinen Willen zu tun, indem er selbst in euch schaffe, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.